Ja, schön, dass wir zusammen heute diesen Gottesdienst feiern können. Ich möchte zu Beginn beten und dann steigen wir ein. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du präsent bist, dass wir mit deiner Gegenwart rechnen dürfen und ich bitte dich um deinen Segen. Amen. Habt ihr es auch schon mal erlebt, dass ihr nach Hause kommt und das Schlimmste erwartet? Als Ehemann weiß man genau, ich komme eine Stunde zu spät und das Essen ist schon längst kalt und das kommt nicht gut. Oder als Sohn, als Tochter, man hat das Auto vom Vater genommen, man ist eine Spritztour gefahren und leider ist das Auto jetzt Schrott und man wusste und weiß genau, eigentlich darf ich es gar nicht nehmen. Und jetzt kommt man nach Hause und erwartet ein Donnerwetter. Aber das Gegenteil ist der Fall, man geht rein und plötzlich wird man in den Arm genommen, herzlich in Empfang genommen. Man merkt, die Augen, die mich anschauen, die wissen zwar alles, aber sie haben mir schon längst verziehen. Der Tisch ist gedeckt, eine Kerze brennt, es ist zu Hause. Der Ort, wo ich weiß, da gehöre ich hin, da bin ich gewollt, da genau hier, da darf ich sein. Aber ich kenne aus meinem Leben auch die andere Situation. Da habe ich gedacht, ich habe alles richtig gemacht. Vielleicht Überstunden geschuftet, um der Familie den Urlaub zu ermöglichen. Und dann merkt man immer mehr, das ist nicht das Eigentliche, was unsere Liebsten wollen, sondern sie wünschen sich unsere Nähe, unsere Zeit, die Gemeinschaft mit uns und nicht in erster Linie das Geld. Die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, Lukas 15, führt beide Aspekte uns vor Augen. Die Situation, die ich gerade geschildert habe, finden wir beide in dieser Geschichte. Und diese Geschichte, dieses Gleichnis macht deutlich, was das Zuhause bei Gott wirklich ausmacht. Wir haben ja vor einiger Zeit diese Geschichte schon behandelt und möchten es heute vertiefen. Die Seite vom jüngeren Bruder, die kennen wir alle recht gut. Der Ältere bleibt dabei oft auf der Strecke. Aber Jesus erzählt diese Geschichte ganz bewusst mit dem Blick auch auf den Älteren oder besonders auf den Älteren. Das wird im Zusammenhang von Kapitel 15 im Lukas-Evangelium deutlich. Wir haben das letzte Mal gesehen, verlorene Söhne und Töchter nach Hause zu führen. Das ist das Anliegen vom Vater im Himmel. Dafür schlägt sein Herz. Und es war nie sein Plan, dass der Jüngere ihn verlässt, aber als er geht, da lässt er ihn gehen, nicht indem er ihn wegjagt, sondern indem er ihm das Erbe gibt. Und wir merken schon mal hier schon am Anfang, der Vater hat sich der Liebe verpflichtet, denn Liebe kennt keinen Zwang. Ein zweites Mal überrascht uns die Liebe des Vaters, denn Jesus lässt den Vater in der Geschichte rennen. Und das war damals überhaupt nicht üblich. Der Vater nimmt hier Blöße auf sich, um seinen Sohn in Empfang zu nehmen. Und noch was macht der jüngere Sohn deutlich. Als er bei den Schweinen sitzt, will er sich das verdienen, er will Arbeiter werden. Und hier neigen wir alle dazu. Wir möchten uns unsere Schuld irgendwie abverdienen, unser Versagen wieder gut machen. Aber wir können Schuld und Versagen nicht abbezahlen. Der jüngere Bruder bekommt sie geschenkt. Einfach, weil der Vater sich dafür entscheidet. Tim Keller schreibt zum jüngeren Sohn, der jüngere Bruder hat bereits gewusst, dass es im Haus seines Vaters mehr als genug zu essen gab. Aber nun erfuhr er, dass es dort auch mehr als genug Gnade gab. Es gibt kein Übel, das die Liebe des Vaters nicht verzeihen und überdecken könnte. Und es gibt keine Sünde, die seiner Gnade gewachsen wäre. Wie konnte diese Wiederherstellung wirklich geschehen? Dazu werden wir heute eine Antwort bekommen und wir möchten den Text lesen aus Lukas 15. Erstmal lese ich die Verse 1 bis 3 und dann geht es heute vor allem um den Älteren, deshalb noch die Verse 24 bis 32. Es kamen aber Zöllner und Sünder zu ihm, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sagten, er nimmt die Sünde an und isst mit ihnen. Da erzählt er ihnen dieses Gleichnis. Und jetzt kommen insgesamt drei Gleichnisse und das dritte lesen wir teilweise 24 bis 32. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld, und als er nahe zum Haus kam, hörte er Musik und Reigen. Da rief er einen der Knechte zu sich und fragte, was das sei. Der sagte zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, da ging sein Vater hinaus und bat ihn. Er aber antwortete dem Vater, sieh, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein könnte. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemäste Kalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Aber man muss doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Häufig gerät, wie ich schon gesagt habe, der ältere Bruder aus dem Blick. Aber eigentlich hat Jesus besonders ihn im Auge. Das haben wir gelesen in den Verse 1 bis 3. Wichtig fürs Verständnis ist, dass wir nochmal festhalten, beide, der Jüngere und der Ältere, bekommen zum genau gleichen Zeitpunkt vom Vater das Erbe. Vers 12 kann man das nachlesen. Und erteilte ihnen den Besitz. Deshalb ist dieser Vorwurf vom älteren Sohn überhaupt nicht korrekt. Nie hast du mir einen Bock gegeben. Er hat ja viel mehr bekommen wie einen Bock. Er hat alles bekommen. Der Vater hat das Erbe geteilt auf beide Söhne. Wie unverschämt der jüngere Sohn zum Vater war, das wissen wir. Aber der ältere ist es nicht weniger. Als der Vater ein Fest feiert, wird er respektlos. Er verweigert die Teilnahme an der Feier des Vaters. Ich lese uns vor in Vers 28. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Vielleicht fällt uns das nicht ganz so auf, weil wir in einer anderen Kultur leben. Aber zur damaligen Zeit, das ging nicht. Das war absolut respektlos. So hat mein Vater nicht behandelt. Wenn der Vater zum Fest einlud, dann war das Pflicht, dabei zu sein. Und der Sohn, der sagte, will ich nicht. Und auch hier ist der Vater so voller Zuneigung, er geht hinaus. Und das war eine Riesenschande für den Vater, hier hinauszugehen, aber er tut es aus Liebe zu seinem Sohn. Wie weit der ältere Bruder vom Vater entfernt ist, das haben wir bei der letzten Predigt dazu schon angeschaut. Ich möchte es aber nochmal aufzeigen in den Verse 29 bis 30. Seine Herzenseinstellung ist folgende, so viele Jahre diene ich dir. Sein Verständnis ist Dienst und Arbeit. Dann sagt, ich habe keine Anweisung missachtet, niemals ein Gebot übertreten. Er war absolut pflichtbewusst. Und als letztes, keine Freude, nie hast du mir einen Bock gegeben. Da ist leider nichts mehr von Kindbeziehung zu melden. Vielmehr geht es um Dienst, um strengen Gehorsam, um freudloses Leben. Damit war auch der ältere Bruder weit weg vom wahren Zuhause. Es waren nicht seine schandhaften Taten, sondern es war dieser enorme Stolz, wo diesen Sohn vom Vater distanziert hat. Eigentlich oder nicht eigentlich, es ist sehr erschreckend, beide, der Jüngere und der Ältere, liebten den Vater nicht um seiner selbst willen, sondern sie liebten den Vater für ihre Zwecke. Beide, der Jüngere und der ältere Bruder, suchten das Glück im Reichtum des Vaters, aber nicht beim Vater und in seiner Gemeinschaft. Die Beziehung war ihnen egal. Und so hält Jesus hier diesen religiösen Führern und heute auch uns wie so ein Spiegel vor, so voller Klarheit und doch so liebevoll, und er macht deutlich, was der Unterschied zwischen Religion und Evangelium ist. Religion lebt von dem Prinzip, ich gehorche und deshalb bin ich angenommen. Wir denken, das Gute in unserem Leben verdient doch Gottes Annahme, oder nicht? Doch das ist Leistung, das ist ein Dienstverhältnis. Nun, ich glaube, dass kaum jemand von uns sagen würde, was der ältere Sohn gesagt hat, ich habe nie ein Gebot übertreten. Aber was wir sehr wohl oft denken, ist doch, dass wir mit unseren guten Taten das Schlechte irgendwie wieder gut machen können, die Schuld ausradieren. Ich will es mal am Beispiel verdeutlichen, das vielleicht im ersten Moment recht krass ist, aber dann merken wir, oh, es hat doch was mit uns auch zu tun. Nehmen wir einfach mal an, ihr könnt euren Nachbarn nicht leiden. Und es wird immer schlimmer, er nervt. Und eines Tages, da ergibt sich die Möglichkeit, er läuft euch über die Straße, ihr sitzt im Auto und dann packt euch der Zorn und ihr fahrt ihn an. Und er landet im Krankenhaus, beide Beine hat er verloren und kommt wieder nach Hause und jetzt packt euch doch das schlechte Gewissen. Und was macht ihr? Ihr geht jeden Tag zum Nachbarn, ihr bringt ihm Essen, ihr tragt ihm der Einkauf und Wohnung, ihr kauft ihm alles, was er wünscht, ihr gebt sehr viel Geld aus. Aber wir müssen hier doch festhalten, alles, was wir tun, lässt seine Beine nicht wieder nachwachsen. Wir können noch so viel Geld ausgeben, die Schuld wird damit nicht rückgängig gemacht. Krasses Beispiel, wirst du jetzt vielleicht denken, und ich sage, ja, das stimmt. Aber wie schnell gehen wir zu unseren Mitmenschen, denen, die wir lieben, mit denen wir zusammenleben und wohnen, wenn wir schuldig wurden und wir sagen einfach, Entschuldigung, Entschuldigung. Dann bemühen wir uns 10 Minuten und denken, na gut, damit hat sich die Schuld doch erledigt. Aber Schlechtes bleibt schlecht und Falsches falsch, egal wie viel Gutes wir tun. Ich glaube, wer das in seinem Leben mal erkannt hat, er kommt an einen Punkt, wo er merkt, in mir, in uns ist überhaupt keine Möglichkeit, diese Schuld irgendwie von unserer Schulter zu nehmen. Und wir merken auch, wie verletzend unser Umgang mit Schuld und Versagen oft ist. Wie kann es anders werden? Dazu müssen wir noch eine Antwort finden. Davor aber nochmal zurück zu uns. In der Vorbereitung habe ich gemerkt, dieser ältere Bruder steckt doch sehr tief auch noch in mir und in uns. Wie schnell sind wir doch geneigt zu denken, dass unser Dienst, die Treue Gott gegenüber, ihn wenigstens zufriedener macht mit uns. Er muss doch zufriedener werden mit uns, wenn wir ihm treu dienen. Und wir strengen uns an und wir hören nicht, wie der Vater sagt, mein Kind, alles, was mein ist, ist auch dein. Wir sind angenommen, voll und ganz vom Vater. Oder das Gegenteil, wenn wir der Meinung sind, dass Gott uns für den treuen Dienst belohnen muss. Wir haben es doch verdient. Ich habe vor einiger Zeit die Geschichte von einer Frau gelesen, die im Missionswerk angestellt war, viele Jahre, sie voller Hingabe ihren Dienst getan und dann zwischen 40 und 50 kam eine chronische Erkrankung und sie konnte nicht mehr arbeiten. Und als sie dort auf dem Krankenbett lag, da war eine enorme Bitterkeit in ihr. Und Gott hat sie dort ihr Herz sehen lassen und sie hat realisiert, Mensch, wie viele Teile vom älteren Bruder sind noch da. Ich habe gedacht, wenn ich Gott diene, dann habe ich es doch verdient, dass ich gesund bin und dass es mir gut geht. Aber als sie das annehmen konnte, fand sie Trost und Zuflucht beim Vater in diesem Wissen, auch wenn ich nichts mehr für ihn tun kann, nichts, ist er ganz und gar mit mir zufrieden. Wir merken, es ist gut, dass uns Jesus hier einen Spiegel vorhält, weil bei den Schweinen zu sitzen, das merken wir schnell, ab dieser ältere Bruderart, die ist doch oft sehr versteckt. Kommen wir nochmal zurück zum älteren Bruder. Was denkt ihr? Hätte er nicht genauso wie der Vater wissen müssen, wie es seinem jüngeren Bruder geht? Hat er das nicht genauso wissen müssen, dass sein Bruder im Hungertod nahe ist, bei der Schweine sitzt und am liebsten dort gegessen hätte und nichts bekommen hat? Der Vater wusste das genau und er sagt, mein Sohn war verloren, ja sogar tot, so sehr ist die Trennung beschrieben von Gott hier. Nun, es ist ganz offensichtlich im Gleichnis, dieser ältere Bruder wusste Bescheid. Denn er sagt ja zum Vater, dein Sohn, der das Geld mit der Huren verprasst hat, das wusste er, deshalb wusste er auch ganz bestimmt das andere. Aber es ist ihm egal, ja, im Gegenteil, es regt ihn sogar tierisch auf. Sein Bruder regt ihn auf. Der ältere Bruder kennt kein Erbarmen für den Jüngeren. Er hat sich völlig distanziert, er ist voll mit Verachtung. Er sagt ja von ihm nur noch, dein Sohn, der da, der sein Geld mit der Huren verprasst. Leider ist der Bruder im Gleichnis kein guter Bruder. Ein guter Bruder, ein liebender Bruder, der wird doch zum Vater gesagt, Vater, mein Bruder hat Mist gebaut. Aber Vater, ich gehe und ich suche meinen Bruder und ich komme nicht zurück, bis ich meinen Bruder wiedergefunden habe. Und egal, was es mich kostet, ich gehe, ich suche ihn, ich zahle die Zeche und ich führe ihn wieder zu uns nach Hause. Vater, ich gehe und ich suche meinen Bruder. Aber nichts davon in diesem Gleichnis. Wenn wir dieses Gleichnis im Zusammenhang lesen, hätten wir genauso einen Bruder zu erwarten, denn Jesus erzählt in Kapitel 15 drei Gleichnisse. Und das erste Gleichnis ist von einem Hirte, der ein Schaf verliert und er geht, er lässt 99 zurück und sucht das eine, das er verloren hat. Und dann ist Riesenfreude mit denen, die mit ihm feiern. Und die zweite Geschichte erzählt von einer Frau, die hat ein Geldstück verloren und sie geht und sie sucht und sie findet und dann macht sie eine Riesenfeier mit ihren Freunden. Und jetzt geht ein Sohn verloren und niemand ist da, der hingeht und ihn sucht. Warum fehlt dieser ältere Bruder? Nun, im Gleichnis lässt Jesus ihn bewusst weg. Aber in Wirklichkeit stand dieser ältere Bruder genau vor den Zuhörern, die das Gleichnis von Jesus gehört haben. Jesus ist dieser gute ältere Bruder. Denn er war absolut zu Hause beim Vater. Er hat sich dort wohlgefühlt. Er war dort so eng verbunden, so voller Liebe zu seinem Vater. Und dann verlässt er alles auf der Suche nach verlorenen Brüdern und Schwestern. Und er geht und er macht sich auf die Reise und dann stirbt er am Kreuz. Er bezahlt die Zeche und er führt uns zurück in die Arme des Vaters. Jesus ist der wahre ältere Bruder, der uns herausführt aus dem Kreislauf von Schuld und Versagen. Ich möchte hier nochmal Timothy Keller zu Wort kommen lassen. Er schreibt, indem Jesus uns in der Geschichte einen unzulänglichen Bruder zeigt, lädt er uns ein, uns einen wahren älteren Bruder vorzustellen und zu ersehen. Und wir haben ihn in Jesus. Wir haben gegen den Vater rebelliert, ob wir nun ältere oder jüngere Brüder sind. Wir haben es verdient, von ihm entfremdet, isoliert und abgewiesen zu werden. Die Kernaussage des Gleichnisses ist, dass Vergebung immer etwas kostet. Jemand muss dafür bezahlen. Für den jüngeren Bruder gab es keinen Weg zurück in die Familie, es sei denn, der ältere Bruder nahm die Kosten dafür selbst auf sich. Unser wahrer älterer Bruder hat am Kreuz an unserer Stelle unsere Schuld bezahlt. Das ist Evangelium, das genaue Gegenteil von Religion. Wir sind von Gott nicht angenommen durch unsere Taten, sondern durch seine Tat, die von Jesus und zum älteren Bruder. Und weil ich angenommen bin, vollkommen geliebt, darf ich durch meine Taten ihm zeigen, dass ich ihn lieb. Unser Gehorsam darf nie das Ziel verfolgen, Gott zufrieden mit uns zu machen, sondern weil er zufrieden ist mit uns, dienen wir ihm aus Dankbarkeit. Gegen Ende jetzt noch die Frage, was ist die Folge vom Leben, das ergriffen ist vom Evangelium? Die Folge ist, wir beginnen uns mit dem zu freuen, was den Vater freut. Ich lese uns vor aus den Versen 22 bis 24. Und Schuhe an seine Füße und bringt das gemäste Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ein Fest der Gnade, ein Fest voller Freude, weil ein verlorener Sohn wieder nach Hause gefunden hat. Denn nichts, wirklich nichts, freut den Vater so sehr, als wenn verlorene Söhne und Töchter nach Hause finden zum Vater. Wer das Evangelium kennt, der weiß, es hat ganz viel mit unserem guten älteren Bruder zu tun, mit Jesus. Denn er ist Grund und Ursache für diese Freude. Es ist die Freude, die wir Christen die Freude der Erlösten nennen. Was ist damit gemeint? Es ist diese staunende, jubelnde, diese tiefe, anbetende Freude, die dort entsteht, wo wir erkannt haben, dass Jesus der ist, der die Schuld von unserer Schulter nahm und uns zurückführt in die offene Arme des Vaters. Dass Jesus uns die Würde verleiht, ein Sohn, eine Tochter vom Vater im Himmel zu sein. Eine Freude, die darin besteht, dass wir dank Jesus uns Kinder des allmächtigen Gottes nennen dürfen. Hier liegt der Unterschied zwischen einem Pharisäerglauben und dem Glauben wahrer Christen. Für Pharisäer ist Gott wie ein Chef, ein fordernder Chef, kein liebender Vater. Aber Christen kennen etwas, haben etwas gesehen, das ihr Herz Gott zugewandt hat. Es ist dieses staunende, dankbare Stehen vor dem Wunder des Kreuzes, dass Jesus selber dein und mein großer Bruder geworden ist. Diese bedingungslose Liebe des Vaters. Ja, beim Vater finden wir ein wahres Zuhause. Eines ist ganz ähnliches wie das, welches ich am Anfang versucht habe zu beschreiben. Wir kommen und wir erleben diese gütigen Augen des Vaters, die uns durch und durch kennen, bis ins Tiefste. Alles. Aber die sagen, ich weiß alles. Aber dank Jesus ist es schon längst verziehen. Ein Ort, wo wir merken, hier darf ich sein. Hier bin ich gewollt. Hier bin ich wirklich zu Hause. In der Ewigkeit wird es dann mal in vollkommenem Maß wirklich Erfüllung finden. Aber auch schon heute, hier und jetzt, können wir etwas von dieser Freude erfahren. Es ist diese Freude, die einen Sklavenhändler wie John Newton dazu gebracht hat, das Lied zu schreiben, Amazing Grace. Das singt von dieser unbeschreiblichen Gnade Gottes, die uns verändert hat und weiter verändert. Es ist diese Freude, die auch ihre stärkste Form in der Gemeinde, finde ich, dort findet, wo wir zusammen an den Tisch des Herrn kommen, das Gedächtnismahl feiern, wir nennen es auch Abendmahl. Denn gerade hier staunen wir ganz bewusst über das Wunder der Gnade. Hier halten wir inne und wir erinnern uns, Jesus wurde unser großer Bruder. Er hat uns mit dem Vater versöhnt. Und gemeinsam stehen wir still und wir freuen uns daran. Er trug meinen Stolz, meine Selbstsucht, er trug meine eigenen Wege und führt mich in die offene Arme. Am Tisch des Herrn entsteht ein gemeinsames Staunen. Denn hier stehen wir nicht allein, sondern wir staunen zusammen über dieses Wunder der Gnade. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon erlebt habt. Gemeinsames Staunen ist oft noch viel tiefer wie ein einzelnes Staunen. Da können sogar wir Schwaben, die teilweise sagen, ja, wir können nicht jubeln. Wir fangen an zu jubeln. Also es kann mir keiner mehr sagen, dass Schwaben nicht jubeln können. Ich habe das gesehen in der EM, da können selbst die trockenen Schwaben aus dem Häuschen geraten. Und man erkennt miteinander plötzlich, hast gesehen, hier ist etwas und ich fange an zu jubeln und der andere sagt, und ich habe noch was entdeckt und so kommt es zu einem gemeinsamen Staunen, das in der Ewigkeit nicht ausreichen wird, um immer wieder neu über das Wunder zu staunen. Und so möchte ich heute einladen, egal ob wir jüngere oder ältere Brüder sind, neu die Liebe des Vaters im Himmel wirklich zu ergreifen, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch wieder ganz neu uns in die Arme des Vaters zu werfen und zu erleben, hier bin ich zu Hause. Dank Jesus, dem großen, guten, älteren Bruder, einer, der mich zurückführt in die Arme des Vaters. Ich möchte Mut machen, wenn wir diese Arme noch nicht kennen. Jesus lädt gerade heute ein, sagt, kommt her zu mir. Wir dürfen zu ihm im Gebet und erleben, er hat schon alles getan, um uns mit dem Vater zu versöhnen. Ich lade aber auch uns als Nachfolger von Jesus ein, uns ganz neu mit dem zu freuen, was der Vater freut, nämlich Menschen, Verlorene zu suchen und zu finden und uns von Jesus gebrauchen zu lassen, mit Jesus, sage ich mal, seine Arme und Beine zu werden, um Menschen diese frohe Botschaft zu bringen. Die Arme des Vaters stehen offen. Jesus hat alles getan. Wenn wir diesen Weg gehen, geht Jesus mit. Denn er ist der ältere Bruder, der in uns Wohnung genommen hat, uns befähigt auch zu diesem Weg. Dazu wünsche ich uns Mut und Freude und auch das Erleben, dass genau hier die Freude des Vaters auch in unser Herz hineinfällt. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieser ältere Bruder bist. Ich möchte dir ganz besonders danken, dass du auch, ist kaum auszusprechen, aber auch mein großer Bruder geworden bist. Danke, dass du mich gesucht hast, bis du mich gefunden hast. Danke, dass du mir nachgegangen bist und auch immer wieder neu nachgehst. Und danke, Vater im Himmel, dass du so krass anders bist, wie ich es mir oft vorstelle. Einer, der so eine tiefe Sehnsucht hat, dass Menschen Heimat finden bei dir. Schenk, dass das noch viele erfahren. Danke für deine Gnade. Amen.